Bundestagswahl 2017. Das ist bestimmt eines der vielen Gesprächsthemen heute beim Kaffeetrinken hier. Vielleicht war das auch schon ein Gesprächsthema am Frühstückstisch. Und vielleicht fragt man sich, welche Partei wird heute gewinnen? Welche Partei wird vielleicht überraschend viele Wählerstimmen holen? Welche Koalition wird zustande kommen? Es gab ja schon im Vorhinein einige Prognosen und ich habe mich mal auch auf Suche gemacht und geschaut, was sagen denn die Journalisten oder welche Partei wird gewinnen. Und ich habe ein Bild gefunden, das ich gerne mit euch teilen möchte. Wahlsieger 2017 werden die Nichtwähler sein. Ich würde mal schätzen mit guten 50% laut dieses Bildes. Oder ich würde sagen, wahrscheinlich eher eine Karikatur. Und ich muss gestehen, es ist nicht ganz aktuell, das Bild, aber ich fand das einfach ganz interessant. Und ich dachte, ich schaue mal nach, wie die Wahlbeteiligung 2013 wirklich ausgesehen hat. Und ich musste feststellen, dass 28,5% der Wahlberechtigten 2013 nicht gewählt haben. Also 30% der Wahlberechtigten haben 2013 nicht gewählt. Und vielleicht fragt ihr euch, Willi, was soll dieser Einstieg hier? Willst du uns jetzt alle zur Wahl rufen und ein schlechtes Gewissen machen, wenn wir nicht wählen? Sind wir überhaupt verpflichtet zu wählen? Der Staat oder die Regierung gibt jedem von uns deutschen Bürger, der mindestens 18 Jahre ist, das Recht und die Freiheit zu wählen. Wenn wir aber nicht wählen, dann werden wir nicht strafverfolgt. Da müssen wir keine Sorge haben. Aber ich dachte gerade an diesem Tag, der Bundestagswahl 2017, ist es vielleicht auch gut, wenn wir uns mal mit diesem Thema beschäftigen, welche Aufgabe haben wir oder hat ein Gläubiger gegenüber dem Staat? Nicht nur, weil wir die Bundestagswahl 2017 haben, wollen wir uns damit beschäftigen, sondern weil auch die Bibel in mehreren Stellen darüber redet. Und ich wünsche uns jeden dabei, ich hoffe, das Thema schreckt nicht ab, sondern ich wünsche uns wirklich, dass Gottes Segen darin und dass wir auch einiges heute mitnehmen können für uns. Und dazu möchte ich gerne einen Text mit euch lesen. Den finden wir in Römer 13, die Verse 1 bis 7. Ich lese aus der Schlachterübersetzung Römer 13, die Verse 1 bis 7. Da steht, jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Wenn du dich also von den Obrigkeiten nicht fürchten willst, so tue das Gute. Dann wirst du Lob von ihr empfangen. Denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich. Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie. Eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen. Nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. So gibt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer, Zoll, dem der Zoll, Furcht, dem die Furcht, Ehre, dem die Ehre gebührt. Zu Beginn möchte ich ein paar Worte sagen zum Römerbrief. Ein paar einleitende Worte. Paulus ist derjenige, der den Römerbrief geschrieben hat und er hat den an Christen, an Gläubige geschrieben, die in Rom gelebt haben. Und wenn wir uns den ganzen Brief durchlesen würden, dann würden wir merken, so von Kapitel 1 bis 11 geht es eigentlich so um Grundlagen des Evangeliums, dass man merkt, Paulus spricht darüber, dass allein der Glaube an Jesus Christus uns rettet, dass nur Jesus Christus uns gerecht sprechen kann vor Gott. Und ab Kapitel 12 wird es dann praktisch. Er sagt, wie soll das praktische Leben eines Christen aussehen? Und auch so in unserem Abschnitt, in dem ich gerade vorgelesen habe, geht es auch darum, wie soll sich ein Christ gegenüber dem Staat verhalten? Und ich habe den Text in drei Unterpunkte quasi eingeteilt, die ich gerne mit euch durchgehen möchte. Und anfangen mit dem Punkt, die Regierung ist von Gott eingesetzt, sei ihr gehorsam. Das lesen wir so aus den ersten zwei Versen raus. Hier der Text spricht von Obrigkeit, Elberfelder spricht von staatlichen Mächte und ich habe das mal genannt, die Regierung ist von Gott eingesetzt. Wenn wir die Bibel lesen, dann lehrt uns die Bibel, dass es verschiedene Ordnungen oder auch vielleicht Autoritäten gibt. Die Bibel sagt, Kinder sollen ihren Eltern gehorchen. Ein Arbeitnehmer soll sich seinem Arbeitgeber unterordnen. Und genauso spricht jetzt auch hier dieser Text zum Beispiel davon, dass ein Bürger sich dem Staat unterordnen soll. Und es ist eine Ordnung Gottes, lesen wir in diesem Text. Und ich glaube, wir müssen uns vielleicht manchmal dessen bewusst werden, wenn wir über die Regierung reden, dann ist es etwas, was Gott eingesetzt hat. Wieso und weshalb Gott die Regierung eingesetzt hat, das werden wir gleich noch in den nächsten Versen lesen. Aber Paulus sagt, die Regierung ist von Gott eingesetzt, unterordnet euch der Regierung, seid ihnen gehorsam. Und vielleicht denken wir, Paulus hatte hier gut reden, er hat den Brief an die Römer geschrieben und Rom, zu der Zeit bestand das Römische Reich und den Christen oder den Menschen in Rom ging es bestimmt sehr gut, sie waren sehr wohlhabend. Aber wenn wir uns den Kontext anschauen würden, dann merken wir, gerade die Juden, die Christen, die hatten kein einfaches Leben in Rom. Einige Jahre vor der Schreibung dieses Briefes regierte der Kaiser Claudius in Rom und der veranlasste, dass alle Juden Rom verlassen sollten. Einige Jahre später kam der berühmte Kaiser Nero an die Macht und Kaiser Nero war einer, der war den Christen nicht wohlgesonnen. Er veranlasste eine große Christenverfolgung und der man auch sagt, dass Paulus und Petrus später dann darunter gestorben sind in dieser Zeit. Und wir merken, es war auch keine einfache Zeit für die Gläubigen in Rom und Paulus sagt trotzdem, unterordnet euch dem Staat. Was bedeutet das aber für die oder auch für uns heute? Ist damit ein bedingungsloser Gehorsam gemeint? Und ich glaube, da gibt die Bibel eine klare Antwort. Wenn wir oder auch einige Beispiele aus der Bibel herausnehmen würden, dann würden wir merken, dass das nicht immer so ist. Josef, der verweigerte den Geschlechtsverkehr mit seiner Chefin, weil er sonst gegen Gott sündigen würde. Daniel betet zu Gott, obwohl der damalige König es ihm verbietet. Und Petrus fasst es in Apostelgeschichte 5, Vers 29 so zusammen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und ich denke, einfach gesagt können wir das vielleicht so zusammenfassen, wenn eine Anordnung des Staates eine Sünde wäre, dann sollten wir sie nicht befolgen. Aber was ist dann unsere Aufgabe? Und dazu möchte ich gerne nochmal die nächsten Verse lesen, die Verse 3 und 4. Da steht, denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Wenn du dich also vor den Obrigkeiten nicht fürchten willst, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Den zweiten Punkt habe ich so überschrieben, die Regierung bestraft das Böse, deshalb tue Gutes. Einen kleinen Exkurs möchte ich nochmal machen, und zwar über die Regierung. Wenn ich das Wort Gewaltenteilung sage, dann klingeln vielleicht bei einigen von uns ein paar Fremdwörter im Kopf. Und zwar sagt man, die Regierung oder der Staat ist in verschiedene Gewalten aufgeteilt. Und ich habe mal so eine kleine Übersicht mitgebracht. Es gibt einmal die Legislative, das ist die gesetzgebende Gewalt. Das ist in Deutschland zum Beispiel der Bundestag, den wir auch heute wählen. Und der hat, oder eine der Hauptaufgaben des Bundestags ist es, Gesetze zu überprüfen, neue zu beschließen. Und dann gibt es als weitere Gewalt die Judikative. Das sagt man, ist die rechtsprechende Gewalt. Das sind in Deutschland zum Beispiel die Richter, die auf Grundlage des Gesetzes Menschen be- oder auch verurteilen. Und dann gibt es noch die Exekutive. Das ist die ausführende Gewalt. Und das sind in Deutschland zum Beispiel, oder ist die Polizei, das Finanzamt, die dafür sorgen, dass Recht und Ordnung herrschen, dass jeder auch seine Steuern bezahlt, so wie er es tun soll. Und wenn wir uns Vers 4 nochmal anschauen würden, dann spricht Paulus davon, dass der Staat das Schwert trägt, Gottes Dienerin ist, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Also der Staat hat die Aufgabe, das Böse zu verurteilen, es zu überwachen. Und als ich darüber nachdachte, dachte ich, ja, das ist ja quasi die Aufgabe der Judikative und der Exekutive, die Paulus hier erwähnt. Aber was ist mit der Legislative? Und als ich so darüber nachdachte, dachte ich, eigentlich bräuchten wir überhaupt gar keine Legislative. Wir bräuchten gar keinen Staat, keinen Bundestag, weil das Grundgesetz hat Gott eigentlich schon in der Bibel geschrieben. Er sagt uns in der Bibel, wie wir oder was wir nicht tun sollen, wie wir unseren Nächsten begegnen sollen. Und eigentlich bräuchten wir doch gar keine Legislative oder den Bundestag, den wir heute wählen. Aber weil nicht alle Gott als ihre höchste Autorität haben, weil wir in Deutschland nicht die Bibel als Grundlage des Gesetzes haben, gibt es einen Bundestag und den wir auch heute wählen werden. Und im Bundestag gibt es viele Abgeordnete und die entscheiden nach ihrem Besten und Wissen oder Gewissen, was das Beste für das Volk ist, so wie die das denken. Und deswegen, glaube ich, ist es eine große Aufgabe auch von uns Gläubige, dass wir für sie beten. In 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 2, ich lese die einmal vor, da steht 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 2. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagung darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Also auch hier hat Paulus diesen Brief geschrieben und er sagt, dass wir für alle Menschen beten sollen, aber besonders für die, die stellt er nochmal heraus, die eine hohe Stellung haben oder auch die Könige. Und deswegen könnte man, ich habe den Punkt jetzt so belassen, die Regierung bestraft das Böse, aber eigentlich könnten wir den noch so nennen, die Regierung, für die wir beten sollen, bestraft das Böse, deshalb tue Gutes. Und ich habe mich gefragt, wie ist das in meinem Leben? Bete ich für die Regierung? Und wenn ich so die letzten Wochen anschaue, hätte ich wahrscheinlich nicht bei der Predigtvorbereitung das Thema gewählt, dann hätte ich ganz selten für die Regierung gebetet oder so gut wie gar nicht. Und wir wählen ja heute den Bundestag und es ist ja so beispielhaft, die CDU bekommt 30% der Stimmen von den Wählern heute, dann darf die CDU 30% der Plätze oder der Sitze im Bundestag ja einnehmen, kann da Abgeordnete von der CDU hinschicken. Also es sind um die 600 bis 631 Plätze im Bundestag. Wieso das ein bisschen variieren kann, das werde ich nicht erklären, aber es ist auf jeden Fall so. Und ich dachte, wir sind hier bestimmt um die 1000, vielleicht 1200 Leute im Raum. Und wenn jeder von uns auch nur einmal wöchentlich für einen Abgeordneten im Bundestag beten würde, dann würde für jeden Abgeordneten im Bundestag zweimal die Woche gebetet werden. Allein nur aus diesem Raum. Dann gibt es bestimmt noch viele weitere, die für die Abgeordneten beten. Und wir könnten das ganz praktisch machen, auch wenn wir die Namen nicht wissen. Dann wissen wir, es gibt maximal 631 Plätze und dass wir Gott sagen, ich bitte dich heute für Nummer 87, du kennst den Namen, du weißt, wer da sitzt und dass du ihm leitest bei den Entscheidungen, die er heute treffen wird und so, dass wir ganz praktisch für unseren Bundestag beten. Die Bibel oder auch Paulus, der schreibt das hier, dass er sagt, die Regierung bestraft das Böse. Das ist deren Aufgabe. Und als ich so nachdachte, dachte ich, ich glaube, diese Aufgabe hat jeder Staat auf dieser Erde oder jeder Staat, jede Regierung will das auch. Sogar ein Kim Jong-un in Nordkorea. Nur ich glaube, er hat die falsche Sichtweise, was das Böse ist. Er verfolgt zum Beispiel die Christen, weil er sieht, die Christen beten noch jemand anderes an außer ihn. Er sagt, das ist böse, die sollen nur mich anbeten. Und deswegen verfolgt er die. Und so können wir auch vielleicht dafür explizit beten, dass die Machthaber in dieser Welt das Gute nicht als Böses ansehen, sondern dass sie wirklich ihrer Aufgabe nachgehen, dass sie das Böse verurteilen, was auch ihre Aufgabe ist. Und was ist die Aufgabe eines Christen? In Vers 3, das lese ich nochmal vor, da steht, wenn du dich also vor den Obrigkeiten nicht fürchten willst, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Also wir sollen Gutes tun, ganz einfach gesagt. Ich möchte ein kurzes Beispiel aus meinem Leben erzählen. Und zwar bin ich vor einigen Wochen, musste ich eine kurze Autostrecke fahren. Das waren nur ein paar hundert Meter. Und ich dachte, ach, ich brauche mich nicht anschnallen. Bin losgefahren und auf dieser kurzen Strecke ist mir ein Polizeiauto entgegengekommen. Ich habe sofort ein schlechtes Gewissen bekommen. Die haben mich nicht angehalten, aber ich habe ein schlechtes Gewissen bekommen. Und warum? Weil ich mich an die Ordnung des Staates nicht gehalten habe. Wäre ich jetzt angeschnallt, ich hätte eine normale Geschwindigkeit, dann bräuchte ich gar kein schlechtes Gewissen kriegen, wenn ein Polizeiauto mir entgegenkommt. Und ich glaube, das ist eine einfache Formel. Wenn wir Schlechtes tun, dann erleben wir Bestrafung. Wenn wir Gutes tun, dann bekommen wir keine Bestrafung vom Staat. Die Bibel sagt sogar, dann werden wir dafür belohnt. Und ich glaube, es ist auch unsere Aufgabe als Christen, Jesus sagt es auch, dass wir leuchten in dieser Welt. Und wir können auch dadurch leuchten, dass wir uns an die Anordnungen des Staates halten. Vielleicht ein weiteres Beispiel. Ich glaube, viele aus diesem Raum haben schon mal einen Blitzer bekommen, wissen, wie der aussieht. Und in einigen Gesprächen, dann hört man das raus, dass einige dann überlegen, welche Möglichkeit habe ich, um den Staat eventuell zu hintergehen, ohne dass er es merkt und ich mir dadurch einen Vorteil erspiele. Manche sagen, auf dem Bild erkennt man mich niemals. Das können die nicht beweisen, da brauche ich keine Strafe zahlen. Oder wir haben unser Auto verliehen, wissen, wer damit gefahren ist, aber sagen, nee, ich kenne die Person nicht. Und so ist das vielleicht auch manchmal bei uns, dass wir überlegen, wie kann ich den Staat hintergehen, ohne dass er es merkt und ich mir einen Vorteil erspiele. Aber lasst uns viel mehr Gutes tun, die Wahrheit sagen und sogar vielleicht dankbar sein, wenn wir einen Blitzer bekommen, weil wir dann wissen, der Staat erfüllt seine Aufgabe. Die sollen für Recht und Ordnung sorgen und das tut er, weil er mich geblitzt hat und ich zu schnell war. Ich habe mich nicht an die Ordnungen gehalten. Und ich glaube, so gibt es auch viele andere Bereiche in unserem Leben, wo wir manchmal überlegen, wie kann ich den Staat hintergehen und mir einen Vorteil erspielen. Aber lasst uns da als gläubige Menschen gerade ein Licht sein in dieser Welt, dass wir Gutes tun, dass wir die Wahrheit sagen und auch dankbar sind, wenn wir merken, dass der Staat seine Aufgabe erfüllt. Die letzten Verse möchte ich nochmal mit euch lesen und so auch zum dritten Punkt kommen. Da steht die letzten Verse 5-7, da steht, darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. So gibt nun jedermann, was ihr schuldig seid, Steuer, dem die Steuer, Zoll, dem der Zoll, Furcht, dem die Furcht, Ehre, dem die Ehre gebührt. Ich habe den dritten Punkt mal so überschrieben, die Regierung ist Gottes Dienerin, erfülle deine Pflicht. Und wenn man diesen Text liest, finde ich, sind das viele Parallelen auch zu den ersten zwei Versen, wo gesagt wurde, unterordnet euch dem Staat. Warum? Damit wir nicht bestraft werden, damit wir ein reines Gewissen haben können. Und in diesem ganzen Abschnitt nennt Paulus den Staat Gottes Dienerin. Und nicht nur einmal, sondern dreimal. Zweimal in Vers 4 und einmal in Vers 6. Er sagt, der Staat ist Gottes Dienerin. Und ich hatte überlegt, ein Diener, der muss ja immer irgendwas tun. Und dachte, ich schaue mir mal an, was der Bundestag die letzten 4 Jahre so bestimmt hat oder worüber der Bundestag die letzten 4 Jahre abgestimmt hat, welche Oberthemen sie hatten. Und ich möchte einfach einige Themen lesen, und vielleicht fällt uns dann auch dazu noch ein bisschen mehr ein. Also der Bundestag hat in den letzten 4 Jahren über die Ausweitung des Elterngeldes abgestimmt, hat den gesetzlichen Mindestlohn eingeführt, hat die Gesundheitsversorgung verbessert, hat über den Kampf gegen den Terrorismus abgestimmt, über die Ausweitung der Finanzhilfen für Griechenland, hat eine Frauenquote eingeführt, hat über den Klimaschutzplan geredet, über die Förderung von Elektromobilität oder Elektroautos, viel auch über die Asylpolitik, über weitere Bundeswehreinsätze, aber auch für die Ehe für alle. Und das waren nur einige Punkte von den vielen neuen Gesetzen, die der Bundestag entworfen haben. Und wenn wir hier vielleicht diese Stichpunkte hören, dann merken wir, oh ja, das war gut. Aber vielleicht haben wir auch einige Stichpunkte im Kopf, wo wir sagen, diesen Weg würde ich niemals so gehen. Und ein Prediger sagte mal, die Regierung macht einen großen Dienst in dieser gefallen, sündigen Welt. Deswegen lasst uns dankbar für sie sein. Die Regierung macht einen großen Dienst in dieser gefallen, sündigen Welt. Wir kennen das vielleicht aus unserem Umfeld, wenn wir allein schon in der Familie sind oder mit Freunden unterwegs und wir sind vielleicht nur 5 Personen, dann sind wir uns manchmal uneinig, dass wir sagen, nee, das will ich nicht und diesen Weg will ich nicht mitgehen. Und die Regierung muss für das ganze Volk bestimmen, hat eine große Aufgabe. Und deswegen lasst uns für sie beten, lasst uns unsere Pflicht erfüllen, wie der Text das hier auch sagt, indem wir Steuern zahlen, indem wir Zoll zahlen, aber auch indem wir ihnen Achtung geben. Und auch während der Predigtvorbereitung wurde mir das einfach nochmal wichtig. Wenn man über die Regierung redet, dann redet man meistens schlecht über sie oder macht sich lächerlich über die Regierung. Aber die Bibel sagt uns ganz klar, unterordnet euch der Regierung. Wir sollen sie achten und lasst uns da auch als Menschen ein Licht sein. Ich möchte die letzten Punkte oder die 3 Punkte nochmal vorlesen. Die Regierung ist von Gott eingesetzt, sei ihr gehorsam. Die Regierung, für die wir beten sollen, bestraft das Böse, deshalb tue Gutes. Die Regierung ist Gottes Dienerin, erfülle deine Pflicht. Und vielleicht, auch während dieser Predigt, hat der eine oder andere ein bisschen Bauchschmerzen bekommen und sagt, ja, das ist vielleicht leichtes Reden, aber im Moment, was so in Deutschland passiert oder auch um uns herum, Nordkorea, es bahnen sich weitere Konflikte an in vielen Ländern. Man hat da irgendwie kein gutes Gefühl bei. Lass uns vielleicht auch gerade, wenn wir daran dann denken, uns nochmal bewusst machen, dass wir einen mächtigen und souveränen Gott haben, der über alles wacht und der Herrscher auch in dieser Welt ist. Amen.